Hallo miteinander. Gerade am Anfang ein Hinweis. In dieser Folge geht es unter anderem um Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer sterben. Ein paar Szenen werden sehr explizit beschrieben. Besonders für Überlebende kann das aufwühlend oder verstörend sein. Falls ihr euch im Moment einfach dem nicht gewachsen fühlt, verzichtet lieber aufs Hören von dieser Folge. Mal war es ein Arm, dann ein Stück Bein, ein Kopf, ein paar Finger. Auch Kleider, Schuhe und Puppen waren dabei. Habseligkeiten von MigrantInnen, die auf maroden Schiffen von Tunesien über Lampedusa nach Europa fliehen wollten. Die kenterten, ertranken und vom Meer an die Küste zurückgeschwemmt wurden. Ein Grab mit Menschen, von denen weiss eigentlich niemand, wer sie waren. Ein Grab mit einem Bestatter, einem Friedhof, Aufseher, der das Grab pflegt, wo der Körper von diesen Unbekannten eine letzte Ruhestätte gibt. Der Shamseddin Marzouk ist der Bestatter. Er war eigentlich Fischer in Tunesien und über ihn schreibt in der neuen Heftausgabe vom Surprise Strassenmagazin der Klaus Petrus. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, wieso gehst du jetzt ausgerechnet an einen Ort, der bekannt ist für viele Fluchtgeschichten? Warum suchst du dir gerade den Hotspot aus?
Ja, also die Kurzantwort ist eigentlich, weil es kein Hotspot ist. Es ist klar, dass in den Medien gerade die tunesisch-libysche Küste immer wieder ein Thema ist, wenn es um Migration geht und damit verbunden natürlich Lampedusa, das ist die Insel vor Italien, wo die Geflüchteten dann ansteuern und in Boot. Aber es ist nicht so, dass das heute, gestern oder vorgestern erst der Fall wäre, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Also die sogenannten Mittelmeerrouten, die aber an diesen Küstengebieten ausgehend, die sind eigentlich schon seit sehr vielen Jahren gängige Routen, die Geflüchtete nehmen. Und zwar jetzt nicht nur von der Subsahara aus, sondern auch von den Maghreb-Staaten selbst, also von Marokko, Tunesien, Ägypten euch und sogar teilweise nachher Euphalit, die vom Nahen oder Mittleren Osten kommen, weil die Grenzen zum Beispiel in Griechenland oder Türkei immer rigider sind, also wo die Grenzkontrollen immer stärker sind, probieren die selbst nachher über die Mittelmeerroute in die EU-Staaten zu gelangen oder nach Europa. Also insofern ist das etwas, was eigentlich schon seit langem Thema ist und mich hat jetzt im Speziellen interessiert eigentlich, wie die Leute, die dort leben, also jetzt in dem speziellen Fall in Tunesien oder an der tunesischen Küste, mit der Migration umgehen.
Vielleicht noch eine Nachfrage zu Lampedusa. Das ist eben die Insel vor Italien, wo du erwähnt hast, wo immer wieder zu reden gibt. Wieso ist denn die jetzt aktuell wieder so ein Ereignis in den Medien, so ein Hotspot, wenn man ihn wahrnimmt in den Medien, in der Berichterstattung?
Also die Gründe sind sehr mannigfaltig und die wenigsten haben eigentlich mit dem zu tun, was medial vermittelt wird. Also es ist immer wieder der Vertret, dass ganze Wellen oder je nachdem ist jetzt sogar die Rede von ganzen Horden, von Geflüchteten auf Lampedusa ankommen. Das ist manchmal der Fall, wenn es gerade mehr sind als sonst, aber auf Lampedusa sind eigentlich immer Geflüchtete, die da ankommen. Und warum es jetzt gerade so ist, wie gesagt, die Gründe sind mannigfaltig, zum Teil sind sie sehr trivial. Also das Wetter ist besser geworden, die Preise der Schlepper sind tiefer wo sonst. Es gibt weniger Leute, die von der libyschen Küste aus probieren, und weil da der Grenzschutz sehr ausgebaut ist, also probieren sie es mehr Leute von der tunesischen Grenze aus nach Lampedusa. Und auch da muss man sagen, es ist nicht so, dass alle von denen, die jetzt in Lampedusa ankommen, zum Beispiel von der Subsahara kommen, und es sind ganz, ganz viele Tunesierinnen. Es sind sehr viele Leute aus Ägypten zum Beispiel oder aus Marokko, also Leute, die selbst aus den nordafrikanischen Staaten stammen, die probieren, sozusagen als letztes Mittel, weil die Situation in ihren Ländern prekär ist, mit Schiffen eben nach Europa zu kommen. Also Lampedusa, das kann man so sagen, ich werde einfach euch immer wieder instrumentalisiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es schon vor ganz vielen Jahren hat es die hervorragende Reportage gegeben von Fabrizio Gatti. Der Titel heisst Bilal und er hat damals schon so investigativ Geflüchtete von der Subsahara bis an die tunesische Küste und von da nachher nach Lampedusa in Italien begleitet, und schon dann ist es eigentlich beschreibt er genau die Situation, die auch heute nach wie vor da ist, mit dem ganzen Schleppertum und dem Problem, das in den nordafrikanischen Staaten besteht. Also insofern kann man sagen, Lampedusa, ja, ist immer wieder im Zentrum auch von der Berichterstattung, aber das Problem dahinter ist eigentlich alles. Das kann man sagen, besteht schon seit 20 Jahren.
Du warst in Tunesien am Strand. Viele kennen oder hören von den Ferien- und Tourismusregion rund um Djerba. Das ist der Ferienort. Du erwähnst das auch mal irgendwann so in der Reportage. Du warst aber in Tsartsis gewesen. Wie genau sieht denn der Strand in Tsartsis aus?
Ja, es ist tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast. Djerba ist so der Ferienort und man kann Djerba von Zürich direkt anfliegen. Und da merkt man schon am Flughafen, dass alles ist touristisch ausgerichtet. Und man sieht dann nachher wirklich die Bilder von diesen leuchtend und weißen, schönen Stränden und mit so ein bisschen orientalischem Kitsch dazu. Und wir sind von da aus dann nachher nach Tsartsis gegangen. Tsartsis liegt sehr nah an der libyschen Grenze. Und da sieht es schon ein bisschen anders aus. Das heisst, auch da ist der Tourismus wahnsinnig wichtig für die lokale Bevölkerung. Es geht eigentlich alles um Tourismus. Und wenn die Touristen nicht kommen, dann haben die Probleme, die Leute dort wirklich ernsthafte Probleme, was ich angeht. In diesen Stränden entlang Tsartsis ist tatsächlich so, es gibt einzelne Hotelanlagen, Resorts, die sind extrem rausgeputzt. Also das ist wirklich, das ist der Strand der Picobello und die sind auch irgendwie so abgeschnitten vom ganzen anderen, also es sind so Mühre drumherum und wenn man da innen wenig drin ist, wie sie zwei oder drei von denen anschauen, dann ist es wirklich so, dass alles glänzt und da zweimal im Tag kommen die Kamel da vorbei und es gibt entsprechend auch so Aufführungen, wo weiss, ein bisschen befremd und willst wirklich mit viel so, ja, Kitsch verbunden sind. Und wenn man außerhalb dieser Hotelanlage ist, sieht es ganz anders aus. Also dann sieht man mehr Plastik, was sonst etwas beispielsweise. Und es gibt zahlreiche Hotelanlagen, die wirklich am Vergammeln sind. Und die kann man auch nicht mehr, indem sie rausputzen. Das heisst, die sind wirklich kaputt, es ist eingefallen, sie stehen immer noch irgendwie. Dann sieht man auch, dass niemand mehr investiert. Also das ist wirklich irgendwie sehr trostlos in dem sie dann auch. Und es ist auch eine Art von Parallelwelt. Also wirklich, wie gesagt, in diesen Hotelanlagen, da kriegt man ein Tunesien mit, das man wirklich kennt von den Reiseprospekten. Und nur schon, also jetzt wortwörtlich nur schon 10, 20, 30 Meter außerhalb dieser Hotelanlagen, sieht man einfach ganz ein anderes Bild.
Und in diesem Tunesien hast du den Shamsidine Marsouk getroffen, einen Fischer, aber eben auch, und das habe ich eingangs erwähnt, ein Bestatter. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wie ist er das geworden, dass er quasi tote Menschen, Leichen aus dem Mittelmeer bestattet, die angespült werden?
Eigentlich genau so, wie du es jetzt geschildert hast. Also der Shamsidine ist einer von zahlreichen Fischern, die an der tunesischen Küste sind mit ihrem Boot, da immer wieder ausgefahren sind, eben um zu fischen. Und was sie plötzlich in ein Netz gehabt, buchstäblich, sind Leichen gewesen, oder oft sind es aber Teile von Leichen, die zurück sind gespült wurden. So ist es passiert. Und er selbst erzählt euch, dass das, wie gesagt, nicht gestern und vorgestern erst passiert ist, sondern schon vor 10 Jahren, 15 Jahren. Natürlich hat es so Wellen gegeben, das ist jetzt für dich in dem Zusammenhang ein schräges Bild, aber Wellen gegeben, was mehr Leichen angespielt hat an den Stränden von Tunesien oder speziell an Tsartsis, mal weniger, aber mit der Zeit haben die Fischer einfach, indem sie immer mehr von diesen Leichen zurücktransportiert und dann hat sich die Frage gestellt, was macht man mit diesen Leichen, mit diesen Überbleibseln? Kann man die identifizieren? Oft ist das ganz, ganz schwierig. Wie kann man sie begraben? Wo kann man sie begraben? Wer hat man da zu informieren? Sind die Behörden involviert? Oder kann man das gewissermaßen aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement machen, dass man diesen Leuten die letzte Schwürde halt euch zurückbringt, indem man sie begraben? Das sind alles so Fragen, die der Shamsidine und viele andere, muss man sagen, sich gestellt haben und was sie plötzlich angefangen haben, sich euch, indem sie humanitär zu beteiligen.
Wenig später sitzen sie in Marsouks Wohnzimmer. 5 Männer und eine Frau mit Säugling. Sie kommen aus Mali, Gabun, Guinea-Bissau, waren in Libyen in der Gewalt von Schleppern, dort wurden sie gefoltert und missbraucht. Jetzt schlagen sie sich in Tsatsis mit Gelegenheitsjobs durch und warten auf das Boot, das sie nach Italien bringt. Es ist jetzt nicht so, dass beim Shamsedin also nur Tote quasi das Leben umgehen, sondern eben auch das Leben. Also es sind Menschen bei ihm, die bei ihm wohnen. Wieso sind die alle bei ihm?
Ich weiß nicht recht, ob es eine Art von Pflicht ist. Ich glaube, es geht immer um Menschlichkeit. Und das ist wirklich der Ausdruck, der im Gespräch immer und immer wieder ist gefallen. Also irgendwie euch das Thema, wenn man da nicht hilft, wenn man da nicht irgendwie probiert, zumindest den Leuten zwischenzeitlich beizustehen, steht Menschlichkeit auf dem Spiel. Und er hat auch immer wieder so ein bisschen die Wendung gebracht. Er hat immer wieder gesagt, ich bin immer religiös, ich habe in dem Sinne wieder Gott verloren, aber ich glaube, wir können das Paradies auf Erden schaffen. Das ist so das, was er thematisiert hat, indem wir hier und jetzt probieren, miteinander gut umzugehen, füreinander zu schauen. Und ich glaube, das scheisse Engagement, was das angeht, ist wirklich geprägt oder getrieben von der Idee, dass die Menschlichkeit nicht darf verloren gehen. Und ein Ausdruck von dem ist, dass er eben geflüchtet in seinem Haus beherbergt und schaut, dass die eben ein bisschen Arbeit kriegen und dass sie ein bisschen Geld haben, dass sie Essen haben, Kleider und so weiter.
Ich sage das darum, weil irgendwo in einer Stelle wird dann einmal noch ein Politiker zitiert, der dann wie kritisiert, was er da macht und findet, er will eigentlich nur ins Rampenlicht, der Shamsedin, und tut sich da immer so aufspielen als Retter. Was ist denn dein Eindruck gewesen?
Ja, das ist ein bisschen komplexe Angelegenheit. Also der Shamsedin Marzouk, wenn man mit dem redet und wenn man mit dem zusammen ist, dann kriegt man schon das Gefühl, der hat sozusagen das Zeug zum Held. Und er erzählt die Geschichte entsprechend euch. Also es ist ja nicht nur so, dass er, wie er sagt, Leichen oder Leichenteile aus dem Wasser gefischt hat, sondern er hat die dann eigenständig gewissermaßen auf seinen Pickup gekieft und die ins Landesinnere gebracht und dort begraben. Also auf sein eigenes Engagement hin. Und mit der Zeit ist daraus ein Friedhof geworden. Da sind wir auch da gewesen. Dann gibt es tatsächlich, und da liegen sehr viele Leichen. Er nennt das sozusagen das Grab der Unbekannten. Und redet von seinem Friedhof. Und das, die Geschichte, wenn man so will, erzählt er sich einmal auch gerne in Abgrenzung zu dem, was die Behörden machen oder nicht machen. Also es ist bei ihm auch immer ein bisschen Kritik dahinter, im Sinne von, ja, der tunesische Staat, die Regierung oder der Bürgermeister macht eigentlich nichts für die Toten, weil die gerne das Problem weg haben. Und sobald das man sich begrabt, gibt es natürlich eine Art von Städten, wo man euch hingehen kann und damit zeigt, hey, doch, das Problem gibt es eben. Und ich habe im Nachhinein auch den Bürgermeister mit dem konfrontiert und der hat mir gesagt, los, also vieles von dem, was der Marzouk erzählt, ist so nicht ganz wahr. Natürlich haben wir ihn unterstützt und da, wo der Friedhof ist, das ist unser Land, das wir immer zur Verfügung haben gestellt und so weiter und so fort. Also da gibt es ein bisschen Geschichte gegen die Geschichte, aber es ist nicht so, dass Shamsedin da irgendwie ein Seich erzählt oder so, aber es ist so eine Art von Inszenierung, wo er sicher euch irgendwie pflegt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das sind euch Leute aus der Stadt, das hat sich selbst, ihnen kennt man da natürlich, was sagt, ja, das spielt nicht so eine grosse Rolle, weil die Art und Weise und sein Charisma führt aber dazu, dass das überhaupt thematisiert wird. Und insofern ist das euch einfach gut, dass er das auf seine Art so macht. Und da geht es ja nicht ganz darum, ja, stimmt jetzt alles und stimmt es nicht, muss man es noch dazu sagen. Wir haben Shamsedin zu einem Zeitpunkt getroffen, wo es mir wirklich nicht gut geht. Er hat Krebs und man merkt schon, dass er sehr, sehr, sehr angeschlagen ist.
Tunesien, Klaus, ist ja gebeutelt, kann man eigentlich sagen, von Terroranschlägen, gerade auch in der jüngsten Vergangenheit. Und der Tourismus leidet auch noch so wegen der Nachwehen von der Corona-Pandemie. In deiner Reportage gibt es ja Stimmen aus der tunesischen Politik, ich habe es vorher schon mal erwähnt, die sagen, da kommt alles wieder gut. Und sind nicht immer so negativ, liebe Medien, auch hier aus Europa zum Beispiel. Was denkst du, wo du jetzt dort warst, kann sich das erholen? Es deutet ja ein bisschen darauf hin, wie du vorher erwähnt hast, dass es da ja Sachen gibt, die man nicht einfach wieder flicken kann. Hotelruinen zum Beispiel. Aber denkst du, Tunesien erholt sich in nächster Zeit wieder?
Ja, ich kann jetzt das nicht in dem Sinne richtig beurteilen. Ich kann einfach sagen, dass die Stimme hat es tatsächlich gegeben und insbesondere gerade auch der Bürgermeister von Tsarzis selbst, der gesagt hat, hey, fokussiert doch nicht immer so aufs Negative. Ich kann absolut verstehen, warum er so etwas sagt, weil ja, die Medialwirkung schlägt natürlich auch immer zurück auf zum Beispiel Tourismus oder dergleichen mehr. Also in dem Moment, wo natürlich das Attentat zum Beispiel ist und eins war wieder mal gewesen, ein paar Tage bevor das wir da waren, genau in der Region, das ist natürlich der Super-GAU für den Tourismus. Das merken die schlagartig. Und insofern kann ich schon verstehen, dass sie uns sagen, hey, fokussieren doch ein bisschen auf die positiven Aspekte, das, was passiert. Und natürlich passiert, indem sie filmen. Man versucht, einiges auch in der Industrie. Und es gibt ja, es gibt auch im Tourismus natürlich die Bemühungen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist eine Tatsache, dass gerade Tunesien das Geld fehlt. Es gibt ja den EU-Deal über 900 Millionen und da geht es auch um Geld, das eben zum Wiederaufbau oder Stabilisierung vom Land soll dienen. Und es gibt auch knallharte Zahlen. Also es gibt ganz junge Studien, wonach 25% von allen TunesierInnen der Wunsch äußern, das Land zu verlassen. Und das ist schon recht krass. Und an den Jugendlichen ist das bis zu 40%. Und auch da gibt es wiederum einen Spiegel von dem, wenn man dann schaut, die MigrantInnen, die in Italien ankommen, und viele von denen, die registriert sind, stammen tatsächlich von Tunesien selbst. Es ist also nicht so, dass das Land mega stabil wäre oder es unglaublich viel Anreize gäbe, für die Jugendlichen da zu bleiben, sondern es ist jetzt Gegenteil der Fall. Gut, das kann sich ändern in 15 Jahren und hoffentlich ist dem auch so. Aber momentan weist schon vieles darauf hin, dass die Erholung, die die Leute sich sicher wünschen, und nicht so schnell wird gehen.
Wer sich darüber wundert, weshalb sich viele der Reportagen über die Migration so ähneln, bekommt die Antwort hier. In Tsarzis, in der Stube von Jamseddin Marzouk, einst ein Fischer, jetzt ein Trinker. Die Menschen auf dem Sofa kennen schon längst unsere Fragen und wir ihre Erwiderungen. Fluchtgeschichten auf Vorrat, sozusagen. Wir schweigen uns an. Ja, vielleicht kannst du selber jetzt, also du hast das ja schon mal so erwähnt, dass es eine Situation ist, wo man eigentlich weiss oder erwartbar ist, was vom Gegenüber her kommt. Wie reagieren aber die Menschen tatsächlich, die auf der Flucht sind, jetzt auf Journalisten? Ich meine, du hast ja sehr wahrscheinlich gleich auch den Kontakt gesucht mit Menschen. Ist das eher ablehnend oder ist das resigniert? Ist es tatsächlich ein bisschen so, dass man ein bisschen weiss, was einem erwartet?
Ja, in gewisser Hinsicht ist das, glaube ich, schon so. Und das ist natürlich jetzt ganz ein heikler Punkt. Aber das mit der Erwartbarkeit. Grundsätzlich ist es so, es ist überhaupt nicht so, dass die abwehrend wäre oder dass dann Abneigung gegenüber Journalistinnen gäbe. Weil die Leute wollen natürlich auch erzählen und die wissen, dass es wichtig ist, gerade für die Leute jetzt in dem Europa zu erfahren, wie das ist, auf der Flucht zu sein. Also ganz klar gibt's da auch eine Bereitschaft, darüber zu reden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele von diesen Journalisten, die kommen und gehen wieder und es ist ungefähr immer das gleiche Set an Fragen, die man da stellt und mit der Zeit wissen einfach beide Seiten, was gewissermaßen rauskommt. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Natürlich kann man dem irgendwie probieren, gegenzuwirken, indem dass man vielleicht den Fokus ein bisschen anders legt, zum Beispiel, oder indem dass man immer wieder an die Orte zurückgeht und mit den Leuten halt auch Kontakt haltet. Also das ist so etwas, was ich zum Beispiel auf der Balkanroute gemacht habe, wo ich seit 7 Jahren immer wieder da bin. Dann ergeben sich andere Möglichkeiten, auch miteinander zu connecten und die Geschichten zu erzählen, die eben nicht reduziert sind auf Fluchtgeschichten. Aber in anderen Situationen ist es halt so, dass ja, es ist das Set an Fragen und es kommen die Antworten zurück. Und ich bin mit dem Sascha Bartjani da gewesen und wir sind wirklich in der Situation gewesen, wo wir alles am Rühm haben gemerkt. Naja, jetzt wieder mal das Gleiche. Und das ist eine prekäre Situation, also für alle Beteiligten, für uns Journalisten natürlich.
Aber sicher ein Plädoyer für kontinuierliche Berichterstattung vor Ort, immer wieder. Wie gehst du damit um, redest du automatisch weniger, beobachtest du dann automatisch mehr, wenn du merkst, da ist irgendwie so etwas, wo mir jetzt, klar, ich höre dann Geschichten, aber ich merke so, es entsteht wie nicht so ein richtiges Gespräch, es ist mehr so ein Fragenkatalog oder so ein Antwortenkatalog, der dann auch kommt, wie so ein standardisiert. Wie gehst du mit dem um?
Ja, also wie gesagt, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, anders zu fokussieren oder die Geschichte auf andere Sachen auszurichten, auf andere Aspekte, dann lasse ich es einfach sein. Also das ist nicht etwas, was ich da irgendwie erzwinge. Oder es ist im Übrigen, das ist, soll jetzt ein zynisch stehen, aber es ist von meiner Seite einfach schlicht und ergriffen langweilig. Ich mache seit bald 10 Jahren Migrationsgeschichten und da geht es natürlich auch für mich darum, irgendwie Facetten aufzugreifen, die man vielleicht vorher so noch nicht so gesehen hat oder wo einfach einen anderen Aspekt in das Bild von der Migration und das Bild von dem Geflüchteten bringend. Und wenn das möglich ist, ist das gut. Ich habe eine Variante gesagt, eben, dass man immer wieder an Orte kommt. Jetzt in dem speziellen Fall, bei der Reportage, die ich gemacht habe, ist der Fokus eh nicht so auf den Geflüchteten selbst gewesen, sondern auf die Leute vor Ort, also Leute, die in Tunesien oder an der Küste oder an diesen Orten leben, wie sie mit der Migration umgehen. Also es ist jetzt so, dass ich habe die Geflüchteten natürlich nicht aussparen in der Reportage, aber der Fokus ist schon irgendwie ein anderer gewesen. Also ich habe kein Rezept, wenn ich es hänge, dann wäre es Hollywood, dann wäre es oben, ich kann es wirklich nicht. Es ist immer so ein bisschen probieren, was möglich ist oder was oder, ja, der Sache oder der Geschichte und Thema gerecht wird.
Letztendlich wahrscheinlich dann auch am authentischsten, wenn man es halt immer wieder neu muss ausprobieren, wenn es nicht immer der einfachste Weg ist in dem Sinn. Danke vielmals fürs Gespräch, Klaus.
Danke dir, Simon.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Vielleicht noch ein paar organisatorische Sachen. Wenn ihr uns übrigens über Spotify oder Apple Podcasts hört, dann sind wir natürlich froh, wenn ihr uns dort auch mal eine Bewertung hinterlässt mit möglichst vielen Sternen. Das Gespräch für all die, wo das jetzt hören, im Oktober. Wir haben es am 21. September aufgezeichnet. Die Reportage über den Fischer und den Bestatter lesen ihr in der neuen Ausgabe vom Strassenmagazin. Und das gibt es am Freitag, am 6. Oktober. Macht's gut und bis bald.